Herzlich willkommen zu unserem neuen True Crime Podcast mit dem bezeichnenden Namen
Murder Queens.
Wir sind Nina McKay und neben mir sitzt
Nika Stevens.
Wir sind zwei Autorinnen und beschäftigen uns eigentlich den ganzen Tag mit unseren Manuskripten. Also mit kreativem Schreiben eher von Büchern. Und wir lieben Podcasts, vor allem True Crime und Comedy.
Kennengelernt haben wir uns mal bei einer Lesung und haben uns dann später immer wieder auf Messen getroffen und ja, mit jedem Treffen eigentlich mehr ans Herz geschlossen, ne?
Ja.
Und obwohl wir 400 Kilometer auseinander wohnen, treffen wir uns wirklich regelmäßig zum Schreiben, ja, einfach zusammen abhängen, Spaß haben.
Also, Nika und Nina. Genau. Ich kann mich noch sehr gut an deine erste Lesung erinnern.
Oh, im Guten oder im Schlechten?
Es war sehr süß, denn du bringst ja auch mit auf jede Lesung deinen sächsischen Dialekt.
Oh ja, also ihr merkt schon, ne? Dieser Podcast ist nicht dialektfrei.
Es ist total sympathisch. Ja, die Idee zu diesem Podcast ist übrigens auch auf der Frankfurter Buchmesse 2019 geboren worden. Nachdem ich etwa 6 Monate lang alle verfügbaren True Crime Podcasts in Deutschland gesuchtet habe und in den USA. Und ja, du bist jetzt ja dann auch angesteckt worden.
Genau, vom du hast mich angesteckt.
Fieber.
Bei unserem Podcast dreht sich alles um wahre Verbrechen und Verschwörungstheorien. Denn davon sind wir absolut fasziniert.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen makaber. Bei mir ist es aber zum Beispiel so, dass ich es ja oft nicht fassen kann, wenn ich von irgendeinem Verbrechen höre und dann unbedingt die Hintergründe erfahren muss, um irgendwelche Erklärungen zu finden, warum derjenige das begangen hat. Und ich finde, da helfen Podcasts total weiter, so Details zu erfahren.
Also gerade die Tatsache, dass ein Mord ja tatsächlich begangen wurde, macht das Ganze ja noch viel greifbarer.
Ja.
Also noch viel unglaublicher und spannender.
Ja, die sind halt wirklich passiert, also ja. True Crime.
Darf man manchmal gar nicht so drüber nachdenken.
Ja, besser nicht. Also ich bin jetzt mittlerweile immer schon so im Dunkeln nur noch mit Pfefferspray unterwegs.
Ja, super.
Nicht mehr nachts allein durch den Park. Als zweites Thema haben wir Verschwörungstheorien. Die halten uns in Atem. Also bei mir ist es so, ich denke halt, dass die Regierung uns richtig viel verschweigt oder auch die US-Regierung, was sie da hinter den Kulissen wirklich abziehen. Und zum Beispiel diese ganzen CIA-Verschwörungstheorien, die sind meine absoluten Lieblinge unter den Verschwörungstheorien. Denn da gibt es ja einige, die zuerst abgestritten wurde von der CIA. Kategorisch genau. Gesagt wurde, nee, das ist nicht wahr. Und dann später haben die es eben doch offengelegt und zugegeben. Da gibt's relativ viele davon in der Art, zum Beispiel Area 51. Aber jetzt würde ich sagen, Nika,
lass uns anfangen.
Ich fange heute an.
Ich bin schon echt gespannt.
Mit dem Verbrechen. Disclaimer.
Triggerwarnung.
In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Kindsmorde, also Morde an Kindern. Wenn euch dieses Thema zu sehr zusetzen sollte, überlegt euch doch, ob ihr diese Folge nicht lieber überspringen wollt. Und zwar, bei mir geht es heute um die Broken Arrow Killings. Das ist noch gar nicht so lange her. Hast du schon davon gehört?
Nee. Also, ja, vage, aber ich kann jetzt nicht damit anfangen.
Ich habe sogar Fotos dabei, die ihr natürlich nicht sehen könnt.
Will ich die sehen?
Doch, ja, ich kann die auch sehr gut beschreiben. Also, im Jahr 2015, tatsächlich noch gar nicht lange her, am 22. Juli, es ist später Abend in Broken Arrow, Oklahoma. Das ist in den USA.
Okay.
Ich möchte es nur mal sagen, ja, nicht, dass jemand sagt, wo ist das? Ist das vielleicht in Bayern? Nein, das ist nicht in Bayern. Die Bevers, das ist eine 9-köpfige Familie, lebt eben an diesem Ort Broken Arrow, Oklahoma. Und um die geht es in der Folge, wer hätte es gedacht? Ja, am 22.07.2015. Am nächsten Morgen sind 5 von ihnen tot und ein Familienmitglied schwer verletzt. Also eigentlich sind die zu 9, die haben 7 Kinder, die Bevers. Ja, was ist passiert?
Ich möchte erst
mal ein bisschen mehr über die Familie erzählen, um das spannender zu machen, was passiert ist. Also, der Vater ist David Bever und seine Ehefrau heißt April und die beiden haben 7 Kinder. Habe ich ja schon mal 2-3 Mal angedeutet.
Ja.
Es bleibt spannend.
Sie waren fleißig.
Sie hatten viele Kinder. Also, sie hatten 4 Jungs und 3 Mädchen. Die jüngste, Autumn, ist 2 Jahre alt. Die ältesten sind Robert, der ist 18, Michael ist 16. Dann kommen Crystal und Daniel, die sind auch Teenager. Und Christopher und Victoria, die sind 7 und 5 Jahre alt. Und dann eben die Jüngste, die ist erst 2, Autumn. Ja, Mr. und Mrs. Bever hatten keine Ahnung, was an diesem Abend des 22. Juli 2015 auf sie zukommen würde. Mhm. Eigentlich war es ja ein ganz normaler Sommerabend. Ja,
aber
da ist was richtig Schlimmes passiert. Gut, noch ein bisschen mehr zu den Bevers erst.
Nina!
Wolltest du dich noch mehr hören? Also diese Familie, die sind unter den Nachbarn eher so als abgeschottete Großfamilie bekannt. Die haben eins der teuersten Häuser im Block. Also haben mir Fotos angesehen. Sieht ein bisschen altmodisch aus, aber sehr groß und sehr hübsch. Mhm. Ist ein sehr strenger Vater, der David Bever. Und die unterrichten ihre Kinder zu Hause. Also die haben sich für Homeschooling entschieden. Und die Eltern untersagen auch den Kindern den Kontakt zu den anderen Kindern in der Straße. Also die lassen die gar nicht mit den anderen spielen. Bisschen merkwürdig
finde. Ja, sehr, sehr komisch.
Ja, also hätte ich als Kind auch keinen Bock drauf. Ja, und am 22. Juli um 23.30 Uhr, also kurz vor Mitternacht, geht ein Anruf bei der örtlichen Polizei in Tulsa, Oklahoma ein. Mhm. Ja, ich weiß, ich bin auch schon, ich kralle schon meine Fingernägel hier in der Stunde. Ich habe die Geschichte ja schon 2, 3 Dutzend Mal gelesen. Also, um 23.30 Uhr kann man auch nachhören, den gibt's online, das ist sehr gruselig, könnt ihr aber bei YouTube nachhören,
den echten
Anruf
du?
Bei der Polizei.
Oh mein Gott. Okay.
Der Anrufer ist der 12-jährige Daniel Bever. Es ist wirklich sehr grausam, also nichts für schwache Nerven. Ich habe es 2 Mal angehört, diesen Polizeianruf, und ich hatte Tränen in den Augen. Denn Daniel ist darauf zu hören und er flüstert, Hilfe, mein Bruder attackiert die Familie. Und dann nennt er die Adresse, Magnolia Court 709, Broken Arrow.
Sein Bruder.
Ja, und die Beamten, die fragen nämlich auch, dein Vater attackiert die Familie? Mhm. Und der Daniel, der flüstert so und man hört so wirklich die Panik in der Stimme.
Aber sag mal, ist das normal, dass das jetzt so öffentlich, dieser Anruf da?
In USA ist alles öffentlich.
Oh, meine Herren.
Ja, es sind sehr viele solche Polizeianrufe zu hören. Also man kann ja auf YouTube sowieso alles finden.
Okay.
Alles, was man auch nicht finden möchte.
Also gerade für das Kind, überlegt dir das mal. Ich meine, der wird älter und der, ne, wird er dann ständig trotzdem noch damit konfrontiert, oder? Dadurch?
Warte mal ab.
Oh nein.
Nein. Also okay. Die Beamten fragen halt nach. Dein Vater attackiert die Familie, haben wir das richtig verstanden? Und der Daniel sagt, nein, mein Bruder. Und dann ist im Hintergrund Schreien zu hören, Aufregung, männliche Stimmen, alles wird umgeworfen, drunter und drüber. Und dann erlischt die Verbindung. Also man weiß nicht, aufgelegt, Leitung tot. Die Beamten rufen zurück und Leitung ist tot. Also ich finde es bemerkenswert, dass die nicht gedacht haben, das ist ein Scherzanruf oder ja, gut, also der ruft gleich wieder an. Die sind tatsächlich hingefahren.
Also das hat dann nicht geklingelt, sondern das war wirklich tot.
Ja,
also
tote Leitung.
Mussten sie davon ausgehen, dass vielleicht das Telefonkabel durchgeschnitten wurde oder so.
Aber man hätte ja auch denken können, okay, das war jetzt so. Also ich habe auch andere Polizeianrufe schon mal gehört, da haben die Beamten dann falsch entschieden, haben niemand hingeschickt.
Okay.
Und dann ist das Haus explodiert oder so, da gab es auch mal so einen Fall. Und da haben die aber wirklich gut gehandelt und haben sofort die Beamten hingeschickt. Mhm. Und die Beamten kommen zu dieser großen Villa und sehen Blut um die Veranda des Hauses. Blutspuren, klopfen an die Tür, hören drinnen eine leise Stimme um Hilfe rufen. Dann dringen sie in das Haus ein. Also es ist richtig, richtig schlimme Nummer, ja.
Du musst dich da auch mal in diese Polizisten reinversetzen, ne?
Ja.
Also, ich meine, klar, das ist dann dein Job, du musst da rein, aber wenn du schon siehst, da ist alles voll Blut.
Respekt, ja, also.
Meine Herren.
Kann ja auch sein, dass da drin jemand mit einem Maschinengewehr sitzt, also aber die sind rein. Also, die Beamten dringen das Haus ein und dort sehen sie sofort ein 13-jähriges Mädchen, das ist die Crystal Bever. Die liegt auf dem Boden im Eingangsbereich und blutet aus mehreren Stichwunden. Ja. Nachdem die Beamten sie dann aus dem Haus ziehen, also die Crystal, entdecken sie Daniel Bever und die restlichen Opfer.
Mhm.
Die sind tot. Also Crystal lebt noch, aber wirklich gerade noch so. Und vor allem Daniel, der angerufen hat, ist tot.
Oh Mann.
Das waren noch mehr Opfer, auf die komme ich gleich zurück, wer noch tot ist und wer noch lebt. Es wird noch vor Ort angenommen, dass einer der älteren Brüder für die Morde verantwortlich ist. Was ist da jetzt genau passiert? Mhm. Also, jetzt kommen wir mal zu dem genauen blutigen Ablauf. Also, es sind Sommerferien 2015. Robert, der ist ja 18, hatte zuvor einen genauen Plan gemacht und zwar auf einem USB-Stick festgehalten, was da genau stand und wer wann wie sterben muss, steht da drauf, das erzähle ich nochmal später. Mhm. Er ist so ein bisschen crazy, wenn man sich seine Biografie anguckt. Er verehrt nämlich die Attentäter der Columbine High School. Kennst du wahrscheinlich, das war eine der ersten Mass-Shootings in den USA, die richtig durch die Presse gingen, wenn mich das nicht alles täuscht. Und er verehrt James Holmes, das ist der Kinoattentäter, der 12 Menschen im Kino erschoss und 70 verwundete. Sagt ihr vielleicht auch nochmal was?
Ja, gehört hat man schon davon. Ne?
Ja. Und Robert sagt später vor Gericht aus, seine Schwester Crystal bestätigt das auch, dass ihre beiden Brüder, also Robert und Michael, fasziniert von Schießereien in Schulen und eben von diesem Kinoshooting gewesen sein. Also das ist wirklich belegt und die Schwester bestätigt das. Und die beiden sehen auch ein bisschen gruselig aus. Also die beiden Brüder, ich zeig dir später nochmal Polizeifotos. Also man merkt es einfach, dass das stimmt. Ja, also Robert und Michael, die sind, wie gesagt, 18 und 16 und die teilen sich ein Zimmer und der ältere Robert zieht diesen Michael, der 16 ist, in seine Fantastereien rein. Also die haben diese komischen Fantasien von Massenschießereien, Massenmorden. Okay. Und warum haben die jetzt gerade den 22. Juli gewählt? Das ist nämlich ein Datum, das sie vorher festgelegt haben, wann sie das ihre Tat begehen, weil eben am nächsten Tag hatten sie eine Munitionslieferung für ihr Attentat erwartet. Die wollten nämlich ihre Familie umbringen und danach hatten sie schon Waffen bestellt und Munition, um halt eine Massenschießerei so rauszugehen. Und das erkläre ich nachher nochmal genauer. Mhm. Die tote Familie sollte nämlich erst der Anfang sein. Ja.
Oh Mann, ey.
Ja, also wir haben 23.30 Uhr ungefähr oder kurz vorher. Um 23.30 Uhr ja, fängt das alles ungefähr an. Das ist da zu dem Zeitpunkt in den Sommerferien, bittet April, also die Mutter, ihre Tochter, die 13-jährige Crystal, ihre zwei älteren Brüder daran zu erinnern, den Abwasch zu machen und ihr mit den Katzen zu helfen. Das sagt Crystal später so aus. Mhm. Sie geht also in das Zimmer ihrer 16- und 18-jährigen Brüder und richtet die Bitte der Mutter aus. Ihre Brüder sieht sie da in dem Zimmer und die probieren in diesem Moment Körperschutzwesten an und haben mehrere Messer auf ihren Betten ausgebreitet und sie erwischt die da so zufällig und die haben wohl nicht daran gedacht, abzuschließen. Das war halt schon mal der erste Fehler. Die Crystal geht dann aber wieder raus und hört dann aber noch, wie ihre Brüder sagen, wir müssen sie zurück ins Zimmer holen. Und sie wundert sich dann noch, warum sie das sagen, sagt es auch später der Polizei, geht aber auch dann zurück, weil ihre Brüder sagen, schau dir mal das hier was auf Michaels PC an, du musst dir was ansehen. Also die locken die wieder rein und sagen, hier, guck dir das mal an. Mhm. Also schon
sehr, ja.
Oh, die arme Kleine. Also Crystal geht dann auf Michael zu, also der 16-Jährige schaut über seine Schulter auf seinen PC und in dem Moment tritt Robert hinter sie, packt sie ohne Vorwarnung und bedeckt ihren Mund mit seiner Hand.
Ja, ja.
Die Crystal schreit dann, wird festgehalten und Robert versucht ihr mit der anderen Hand, in der er ein Messer hat, den Hals aufzuschlitzen und sticht auch noch mehrfach mit einem Messer zu.
Also, der eigene Bruder.
Das ist richtig krass, ja, die arme Kleine. Und Robert sagt dann später auch vor Gericht aus, sie sollte schnell und lautlos sterben.
Wie alt war sie nochmal?
13.
Oh Mann.
Ja, das ist voll die Süße. Zeig dir gleich mal Bilder. Ja, aber es läuft eben nicht so wie geplant. Crystal geht nicht einfach so still und leise und schnell dahin. Den Gefallen tut sie ihrem Bruder nicht. Denn Crystal schreit und kämpft und macht sehr viel Lärm und plötzlich ist auch überall Blut.
Du musst dir mal überlegen, was ihm da vorgegangen ist, weil du kannst es doch gar nicht glauben.
Ja.
Wenn deine eigenen Brüder, also selbst wo er ihr die Hand auf den Mund legt, da denkst du doch noch im ersten Moment vielleicht, was macht denn der jetzt von Mist?
Ja.
Ne? Du rechnest doch nicht, dass dein eigener Bruder dich da ermorden will. Und dann, wie sie das dann begriffen hat, dass das ja ernst ist und er hat wirklich versucht, ihr das Leben zu nehmen. Also,
es ist schon wie ein Horror-Movie.
Ja.
Ich habe mich auch erst gefragt, warum sie einfach wieder rausgeht. Sie sieht ja dann diese Waffen auf dem Bett.
Ja.
Aber sie sagt später auch noch, dass die ganze Familie halt so dachte, ja, das sind halt irgendwie jugendliche Jungs, die spielen halt mit Waffen.
Okay.
Also wir sind ja auch in Oklahoma, da ist es ja auch ein bisschen lockerer, die Waffengesetze.
Ja, in Deutschland ein bisschen anders.
Also wenn in Deutschland ein 13-jähriges Mädchen ins Zimmer kommt und die Brüder haben 10 Messer auf dem Bett, dann würde ich auch sagen, Mama! Ja, aber hier ist es eben nicht so. Aber immerhin lässt sich die Crystal eben nicht so kampflos um die Ecke bringen. Es geht nämlich weiter. Also die Mutter hört eben, wie Crystal schreit. Die April kommt dazu und die schreit die Jungs an, aber die erfasst ebenso wie Crystal die Situation nicht so richtig. Die sagt nämlich, ruft euren Dad, weil sie sieht halt das Blut, aber die hat jetzt nicht die Brüder im Verdacht. Also die versteht die Zusammenhänge nicht. Das ist aber auch, glaube ich, so eine Schockreaktion. Ja. Und daraufhin schubst Robert, also der 18-Jährige, April in die Küche und ersticht sie dort. Also die stirbt dann in der Küche und seine eigene Mutter. Und die Mutter bettelt noch, während sie stirbt, jemand muss 911 anrufen, also die Notrufnummer. Mhm. Die hat das, glaube ich, bis zu ihrem Tod gar nicht richtig erkannt, dass ihr Sohn sie ersticht, was vielleicht auch das Beste noch für ihre Psyche war. Über diesen Moment sagt Robert später angeblich zur Polizei, in diesem Moment realisierte ich, dass Menschen zu töten viel schwerer war, als ich angenommen hatte. Ja, die beiden haben sich nämlich gewehrt, das war jetzt nicht so einfach. Also an alle...
Hat er nicht damit gerechnet, oder? Oh Mann.
An alle Killer da draußen, schreibt euch das mal hinter die Ohren. Es ist gar nicht so einfach. Lieber nicht ausprobieren.
Mit Gegenwehr rechnen.
Ja, es ist nicht so einfach. Mhm. Zitat Robert Bever.
Toll.
Ja, die kleine süße Crystal schleppt sich dann weg, löst Alarm im Haus aus. Das ist ja, wie gesagt, fast schon eine Villa und die haben hinter der Tür wie so einen Alarmknopf. Flüchtet nach draußen, aber bricht in der Auffahrt zusammen. Also die haben eine relativ lange Auffahrt.
Also sie hatte mehrere Stichwunden.
Oder? Ja, genau, sie hatte mehrere Stichwunden, die hat auch im Hals, aber sie ist noch am Leben.
Okay.
Und sie schleppt sich, also sie kann nicht mehr richtig so laufen. Sie, also in allen Berichten steht, sie schleppt und kriecht sich dadurch. Und der Robert sieht sie aber dann, also der hatte ja gedacht, eigentlich sie stirbt jetzt, aber sie starb halt nicht. Und er sieht sie dann in der Einfahrt und wirkt sie und schleppt sie in den Flur zurück, also wieder durch die Eingangstür rein.
War das Haus dann ein bisschen abgelegen, dass das dann... keiner mitbekommen hat, oder?
Ja, also es ist so eine Straße mit vielen wohlhabenden Häusern, die auch ein bisschen so voneinander entfernt sind, aber jetzt nicht so, also eigentlich hat die schon eine direkte Nachbarschaft, aber ich glaube, hat man realisiert das auch nicht mitten in der Nacht so oft. Und die ist ja auch am Hals verletzt worden, also die konnte auch nicht so richtig schreien. Ja, und es ist wirklich so, dass die Nachbarn auch wirklich keinen Kontakt zu denen hatten, also die gucken dann auch nicht mal nach oder so, denke ich jetzt. Weil die sagen auch später, die kannten noch nicht mal die Namen von den Kindern alle. Also die waren so abgeschottet.
Ist auch schon schräg, ne?
Ja. Also die Crystal wird zurück ins Haus geschleppt und Robert lässt sie dann aber kurz hinter der Eingangstür liegen, weil sie denkt, ach, jetzt stirbt sie ja dann wohl. Kann jetzt ja auch nicht mehr laufen. Er lässt sie einfach da zum Sterben zurück und Crystal ist halt so gut wie tot.
Mhm.
Ja, und dann begegnet er im Haus dann aber seinem Vater, also... Endlich wird mal David Bever aufmerksam auf diesen Kampf und was da los ist. Robert schubst dann seinen Vater ins Schlafzimmer. Der Vater ist unbewaffnet, aber er verliert dann den Kampf. Also er kämpft zwar, aber eben ohne Waffen hat er keine Chance und wird dann eben erstochen. Also er kämpft für seine kleineren Kinder und um sein Leben, aber er verliert, was sehr, sehr traurig ist. Und in dem Moment bemerkt Daniel, also der 12-Jährige, was los ist und er versteckt sich im Arbeitszimmer seines Vaters, schließt sich ein und wählt da eben den Notruf.
Der dann,
er es eben gehört. Ja. Also es muss ja richtig schlimm sein. Also der ist, wahrscheinlich hat er schon schlafen, aufgewacht, der hat irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, laute Geräusche und ja. Ja, das ist halt wirklich was grausam passiert, also wirklich grausame Dinge, die in dem Haus passiert sind und es hat sich auch nachhaltig bei mir eingebrannt, vor allem was jetzt passiert.
Es wird noch schlimmer,
sozusagen. Ja, also es ist leider das Allerschlimmste kommt jetzt, finde ich, also aus meiner Perspektive, weswegen ich den Fall auch so außergewöhnlich finde.
Weißt du, ob die jetzt, also hatten die Probleme mit ihren Eltern? Haben die sich in der Familie unwohl gefühlt?
Also erzähle ich noch, oder? Kommt noch. Auf jeden Fall haben sie ihre Familie gehasst. Okay. Später im Gefängnis malen die auch so wie so ein Comic, also der Jüngere malt einen Comic, wo dann auch drauf steht, da waren mal zwei Brüder, Robert und Michael, die hassten ihre Familie. Mhm. Sie nahmen Messer und töteten alle, das ist wie so ein Comic. Ja.
Also war da schon mal irgendwas vorgefallen oder den hat der Erziehungsstil der Eltern gepasst? Oder?
Genau, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, ich erzähle dann noch alles ein bisschen was, was sie später als Gründe angegeben haben, was eigentlich, deswegen bringt man niemanden um. Also man bringt sowieso niemanden um, das ist schon mal gleich gar nicht, es gibt einfach keinen Grund, aber die Gründe, die sie anführen, hanebüchen. Okay, also was jetzt wirklich grausamste ist, wirklich grausam, was diesen Fall so speziell macht, ist der Fakt, dass Also Daniel, der 12-Jährige, ist im Arbeitszimmer und redet gerade mit der Polizei, haben wir ja gehört. Jetzt kommt Michael, der Jüngere, also der 16-Jährige, an die Tür, klopft an die Bürotür und er tut so, als würde er auch von Robert angegriffen werden. Also er spielt das Opfer und sagt, bitte, du musst mich reinlassen, sonst tötet er mich auch. Mhm. Und dann lässt Daniel ihn wirklich, während er noch eben am Telefon mit den Beamten spricht, rein. Und Michael schlägt ihm sofort das Telefon aus der Hand. Das geht auch direkt kaputt, deswegen ist ja dann die Leitung tot. Die Polizei kann nicht zurückrufen. Und der Daniel hat ja eben nur ein paar Sekunden mit ihm telefoniert. Und daraufhin wird Daniel auch von Robert erstochen direkt. Also er ist aber eigentlich relativ in Sicherheit,
ja.
Hat dann durch den Trick die Tür geöffnet und wurde erstochen, dieser...
Also sie haben wirklich auch beide getötet, ne? Es ist nicht so, dass der Jüngere mit dem Älteren nur mit ist, sondern die haben wirklich beide.
Also das erzähle ich später nochmal. Also bis jetzt sieht es ja auch so aus, als wäre es nur der Robert. Und das versuchen die eigentlich auch aufrechtzuerhalten. Das weiß man natürlich jetzt nicht genau, weil ja auch die Opfer halt größtenteils tot sind. Genau, also bis jetzt ist die Mutter tot und der Vater und Daniel, der 12-Jährige. Ja, nebenan im Badezimmer schließen sich daraufhin Christopher, der 7, und Victoria, die 5-Jährige, die schließen sich im Badezimmer ein, weil sie eben auch aufmerksam werden, dass da irgendwas nicht stimmt und Angst haben. Und das sind wirklich ganz kleine, goldige Kinder, die haben so einen intelligenten Blick. Also sie sehen, die sind natürlich klein, aber die sehen auf den Fotos super intelligent aus. Also natürlich ist es um jedes Leben schade, aber das ist echt eine Tragödie, dass die gestorben sind, finde ich. Ja, und da greift Michael wieder nach demselben hinterhältigen Trick. Er ruft nach Hilfe, schreit, Robert, greift mich an, ihr müsst mich reinlassen. Und der 7-Jährige öffnet tatsächlich und wird auch sofort von Robert angegriffen und erstochen. Ey. Und die kleine Victoria eben auch. Also die werden beide von ihrem ältesten Bruder ermordet. In dem Moment...
Unvorstellbar. Ja, weil schon mal das Vornehmen und dann wirklich durchziehen, das ist ja nochmal ein riesengroßer Unterschied. Ne?
Ja, und stell dir mal vor, dein Bruder und dieses, dann dieses Hinterhältige.
Ja. Und gerade eben bei Kindern, denke ich, ist ja dann doch nochmal eine viel größere Hemmschwelle da, als wenn du da jemanden Erwachsenen vor dir hast. Also, glaube ich, ne? Keine Ahnung, aber...
Ja gut, also die Brüder hatten ja diesen Plan gemacht, die müssen alle sterben und die hatten sich eigentlich einen genauen Plan gemacht, wer wie wann in welcher Reihenfolge stirbt. Mhm. Aber weil Crystal ja die erwischt hatte oder da ins Zimmer reingekommen ist, ist hier der Plan total durcheinander. Also jetzt passieren auch die Sachen so, wie die eigentlich nicht geplant waren. Und jetzt kommt auch noch die Polizei. Also jetzt geht alles für die zwei Jungs halt vor die Hunde. Und die zwei Brüder hatten nämlich als nächstes geplant oder als letztes die 2-jährige Autumn zu töten. Und aus Zeitnot, weil sie eben die Polizeisirenen hören, nehmen sie nur ihr Survival Gear. Also die haben ja, wie gesagt, diese schutzsicheren Westen anprobiert und fliehen in den Wald. Haben noch ihre Messer, aber die Munition, die hätten die erst am nächsten Tag kriegen sollen, also haben sie jetzt keine Pistolen. Und sie denken immer noch, dass die Küste eh gleich verblutet. Die Autumn wollten die nämlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, wie sie die töten wollten, soll ich lieber sagen. Also wer jetzt, kleiner Spoiler-Alert, oder wer jetzt da irgendwie...
Wer schwache Nerven hat, um mal kurz zu halten.
Genau, ganz kurz mal Disclaimer und zu halten, also Gewalt gegen Kleinkinder, wer das nicht hören kann. Also die Autumn, die wollten denen nämlich mit einer Axt den Kopf abpacken. Aber die hat in dem Moment ja geschlafen und die mussten fliehen, also ist sie unbehelligt in ihrem Bienenbettchen geblieben. Ja. Gut, also die Polizei trifft ein, die zwei fliehen in den Wald und durch die Hintertür und die Polizei bemerkt vor der Haustür das ganze Blut, geht sofort ins Haus, findet Crystal schwer verletzt im Flur, zu ihrem Glück. Sie ist noch bei Bewusstsein und erzählt sofort, wer es war. Also bestätigt das nochmal. Ja, und Robert und Michael, die hatten eigentlich geplant, eben am nächsten Tag mit der Munition dann rauszugehen. Also erstmal wollten sie die Familienmitglieder im Haus stapeln, irgendwie zerteilen, steht in manchen Berichten, das ist nicht ganz bestätigt. Aber die wollten die Familienmitglieder im Haus irgendwie stapeln und dann hatte sich jeder vorgenommen, von den beiden 50 Leute zu erschießen. Also 100 plus, am besten mehr als 100. Und sie sagten so, for the fame, also einfach, weil sie berühmt werden wollten dadurch. Sie dachten halt, sie brauchen halt mehr, um auch so ein Massenmörder zu werden, damit sie auch wie die von der Columbine High irgendwie in die Medien kommen und dass Filme über sie gedreht werden.
Aber kommt man denn selbst als 16-Jähriger so einfach an Waffen?
Also der Robert ist ja 18.
Okay. Okay.
Und der hatte in seinem Fernjob ziemlich viel Geld gespart und sich die bestellt. Das geht wohl.
Können wir schon froh sein, dass wir in Deutschland leben, ne? Und unser Waffengesetz.
Da bin ich auch jedes Mal dankbar, wenn ich sowas höre wie in den USA. Also hier kann man natürlich auch im Schützenverein an Waffen kommen und dann passiert es ja auch manchmal, dass die Kinder dann die klauen.
Aber wenn der Vater im Schützenverein ist und irgendwelche Waffen zu Hause hat.
Das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Hier in Deutschland gewesen, genau.
Gut, also die Polizei kommt und die bemerkt sofort, dass da die Jungs in das Waldgebiet hinter dem Grundstück wahrscheinlich gerannt sind. Und schicken dann ihre K9-Einheit schnell dahinterher und die werden auch direkt ohne Zwischenfälle festgenommen. Also man hat die direkt am Genick gepackt. Mhm. Und die Verdächtigen werden sofort als der 18-jährige Robert Bevar, also der älteste Sohn, und sein 16-jähriger Bruder Michael auch identifiziert. Robert ist mit einem Messer bewaffnet. Die sind beide schmutzverkrustet, sehen aus wie so Soldaten in Videospielen. Soll ich dir jetzt mal die Fotos zeigen? Also die, vor allem der Robert, der Ältere, der hat wirklich so total irre Augen, musst du mir mal sagen, was du denkst. Also das ist der Robert, der sieht doch aus wie so eine Comicfigur mit so total irren Augen.
Das stimmt, der starrt, ne?
Ja, der hat auch so Glitzern in den Augen, das sind die Polizeifotos, ne? Also der schmunzelt
der
auch so.
Ich wollte gerade sagen, der ist echt gut gelaunt gerade, ne?
Der ist gerade an seinem Ziel und der Michael, da sieht man auch so ein bisschen, der hat ein bisschen rote Augen, der ist... Dem ist, glaube ich, gerade bewusst geworden, was sie getan hat, dass sie ihre Familie getötet haben. Ja, so wie so ein Mitläufer kommt.
Ja, genau.
Ja. Und das ist die Familie. Also, die könnt ihr alle mal googeln. Die Bevar-Familie, Broken Arrow, Killings. Mann. Die sind so süß. Also, hier sieht man die kleinen Mädchen.
Also, hat jetzt nur das Baby sozusagen.
Ja, die Autumn. Und die Crystal haben überlebt und die 5-jährige Victoria sind tot.
Oh, Mann.
Der 7-jährige Christopher und der 12-jährige, der angerufen hat. Ja.
Ey.
Also
gerade, es ist ja schon krass, wenn man die Geschichte hört und wenn man dann aber noch die Person dazu sieht.
Ja, das ist eigentlich unbegreiflich. Ne? Also mich hat das schon lange beschäftigt, also durch diese Recherche und diese niedlichen Kinder. Okay, gehen wir nochmal zur Verhandlung oder was jetzt eben nach dieser Festnahme passiert. Michael wird dann auch in ein Krankenhaus gebracht, obwohl zunächst unklar ist, warum. Eine Beamtin berichtet später, dass er gesagt haben soll, ich denke, ich bin ein bisschen verrückt geworden und meine Familie ist tot.
Mhm.
Das ist genauso übersetzt.
Ganz toll.
Also, das ist auch schon mal ein Satz, der total unangebracht ist und er sagt, und meine Familie ist tot. Also toll. Ein paar mehr Sätze, Wörter, hätte man da schon verlieren können, aus meiner Sicht, aber er ist halt entweder sehr verstört oder sehr durchgedreht oder beides. Auf die Frage, warum sie das denn gemacht haben, antwortet Michael, dass er dachte, dass sein Bruder zuerst Scherze macht mit dem Plan. Aber dann hat er mitgemacht, der Michael und jemand erstochen. Das ist ja auch eine super Aussage.
Ist das ist wahrscheinlich, waren die so eng miteinander, weil die halt zu niemand anders Kontakt haben durften, ne? Irgendwie zu anderen Kindern oder Nachbarn. Und dann haben vielleicht nur die zwei Ältesten sich irgendwie gehabt und da war er vielleicht ein Stück weit von seinem großen Bruder mit abhängig oder hat ihn so als seinen Vormund mitgesehen. Ja. Oder
er hat auch gedacht, wenn er nicht mitmacht, dann wird er auch erstochen.
Oder so.
Vielleicht, Also Robert, der Ältere, der äußert auch spontan, dass die Pläne für die Morde eben alles auf seinem Mist gewachsen sind und dass er auf einem Flash-Laufwerk im Haus die ganzen Pläne gespeichert hat für die Tat. Und dieses Flash-Laufwerk wird später auch von der Polizei abgerufen. Gefunden und der Plan ging ja, wie erwähnt, nicht auf. Geborgen wird auch die Computerausrüstung und die Videoüberwachungskameras, denn die Polizei glaubt zunächst, dass die Brüder den Familienmord aufgezeichnet haben. Also da sind im Flur nämlich diese Videokamera, aber es ist ja dann eben so, dass die zwei Brüder, die wollten zwar dieses Video machen, aber die sind ja eben von Crystal gestört worden und die ging halt der Plan nicht auf. Die wollten nämlich mit diesem Video berühmt werden. Kannst du das glauben? Die wollten dieses Video machen und später noch eins mit den Leichen ihrer Familie. Haben schön alle gestapelt, haben sich so ausgemalt. Und das sollte dann eben dazu führen, dass die Internetberühmtheit erlangen. Ja, super. Toller Plan. Und die Behörden bezeichnen die Morde später als schlimmstes einzelnes kriminelles Ereignis in der Geschichte von Broken Arrow.
Okay.
Ja.
Die Waffen kamen dann tatsächlich am nächsten Tag an, oder?
Ja, aber da waren sie schon im Knast.
Ja.
zu Recht. Ja, also Robert lacht und kichert dann auch im Polizeiverhör, vor allem bei der Beschreibung der Tötung. Er sagt nämlich, er findet es gut, böse Menschen zu töten.
Aha, böse, okay.
Und er sagt dann noch, es war eine gute Sache. Ach, ja, Robert, der hatte noch schon früher YouTube-Videos gedreht und erwähnt, dass er eben einen Livestream machen will, um der Welt von seinen Taten zu berichten, also im Revier. Die Polizei sagt, natürlich, machen wir. Wir machen jetzt hier einen Livestream, können wir noch einen Kaffee bringen, Schnittchen, Pommes.
Super,
nee, genau. Nee, haben wir nicht. Ja, und im Krankenhaus sagt Crystal aus, dass Robert oft gesagt hätte, es gäbe zu viele Menschen auf der Welt und dass das wahrscheinlich ein Grund ist, er wollte die Menschen auch irgendwie dezimieren. Und ihre Mutter hätte angeblich als Reaktion auf das wachsende Messer, Waffenarsenal und die Rüstungen, also diese Schutzwesten der Jungs, gesagt, das ist was, was Jungs eben so machen. Die wollen bloß Aufmerksamkeit. Also sie hat das so abgetan und ist dem gar nicht nachgegangen.
Natürlich schon.
Ja, aber Robert hatte eben, wie gesagt, monatelang in einem Callcenter in Broken Arrow gearbeitet und tausende Dollar gespart, um seine Ausrüstung zu kaufen. Und darunter waren eben auch diese Schutzausrüstung, Helme und die bestellte Munitionslieferung.
Ich meine, wenn er seine Eltern als böse eingeschätzt hat, dann kann man ja sich vielleicht vorstellen, was eventuell passiert sein könnte, ne? Oder, aber ich meine, die Geschwister, gerade die Kleinen, also hallo, wieso sollen die böse gewesen sein?
Ja.
Oder?
Fünfjähriges oder zweijähriges Mädchen.
Was ja, also das haut ja überhaupt nicht hin.
Genau. Ja, die Ermittler der Polizei untersuchten dann noch Lieferungen von diesen Kisten, also die hatten ja diese Kisten bestellt, und finden 3000 Schuss Munition, von denen dann eben angenommen wird, dass sie am 23. Juli, einen Tag nach dem Mord, eben angeliefert wurden und dass sie dann eben damit die Tat begehen wollten. Ja. Michael sagt, er hatte Angst eben, dass Robert ihn töten würde, wenn er nicht mitmachte, haben wir schon spekuliert. Und das ist eben derselbe Michael, der den Geschwistern vorgespielt hat, dass er auch ein Opfer ist. Also man kann es irgendwie nicht ganz glauben, weil das hätte er nicht
genau
machen müssen.
Weil das wollte ich gerade sagen. Er hätte ja dann immer noch, wo er gemerkt hat, ey, der macht hier voll Angst, seinen Geschwistern irgendwie zu Hilfe kommen können.
Oder irgendwie noch die Polizei rufen. Also der hätte ja auch irgendwann aufwachen müssen. Das
richtig.
Der hat, ich meine, wie viele, der hat drei Geschwister, dadurch, dass er gesagt hat, das wäre er das Opfer, hat er drei Geschwister eben in den Tod, eben geführt. Und dann noch auch noch die Eltern, also fünf von dieser Familie sind tot. Ja. Kommen wir mal zum Gerichtsverfahren. Die Brüder wurden dann am 3. August im selben Jahr dem Richter vorgeführt. Es geht, sie werden angeklagt über 5 Mordfälle ersten Grades sowie ein Mord und einen Mordanschlag in der Absicht, sie zu töten, also die Crystal. Die beiden bekannten sich nicht schuldig. Kannst du das glauben? Gegenüber den gegen sie erhobenen Anklagen. Und am 25. Juli geben die Behörden bekannt, dass Michael, der Jüngere, als Erwachsener angeklagt wird. Und eine Verurteilung wegen ersten Grades ist eben als Erwachsener meist mit einer lebenslangen Haftstrafe oder der Todesstrafe verbunden. Also wenn er als Jugendliche angeklagt wäre, wäre er deutlich besser davon gekommen. Aber die Behörden sehen das so ein bisschen
richtig,
wie ich.
Ja.
Also ich meine, was wollen die ihm da auch nur ein paar Jahre geben? Also würde ich auch nicht machen. Der Bezirksanwalt von Tulsa gab dann aber noch bekannt, dass er von der Todesstrafe befreit wird, weil er eben zum Mordzeitpunkt unter 18 Jahre war. Ja, und laut der Aussage von Crystal Bever gaben die Verteidiger an, dass David Bever seine Kinder körperlich und verbal misshandelt habe, also versuchen die ihn damit rauszuhauen, dass der Vater gewalttätig war.
Aha.
Und versuchen da irgendwie ein milderes Urteil rauszuhandeln, obwohl es eigentlich keine richtigen Beweise dafür gibt, also dass Misshandlungen im Bever-Haus eben stattgefunden
haben. Sie
da
dann die 13-Jährige mal dazu befragt?
Genau, das war ja die Küste, die haben sie befragt. Und die hat auch gesagt, es gab seelische und körperliche Misshandlungen, aber es gibt halt keine Beweise. Also das kann ja halt auch jeder behaupten. Die kann es auch sagen, um ihn zu schützen. Also das wissen die halt nicht.
Aber warum sollte sie, ihren Bruder, da die ganze Familie ausgelöscht hat, warum sollte sie ihn jetzt schützen? Also ich würde schon denken, dass sie jetzt versucht, dann Gerechtigkeit
Aber wenn du so von den beiden so überlegst, also mir kommt es halt schon wirklich so vor, als wäre der eher so ein Mitläufer, der Michael, und der Robert, der Ältere, den würde ich auch sofort hier lebenslang sehen, aber der ist wirklich, der ist ja vielleicht beeinflussbar gewesen, und wenn du dann mit dem verwandt bist, also Bruder bist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie versucht, ihn zu schützen.
Ich glaube, man kann sich da einfach gar nicht reinversetzen.
Ja, das stimmt. Das
wenn du nicht selber in dieser Situation steckst, ne?
Wir sind zwar sehr empathisch, weil wir Autoren sind, aber ich kann mir das auch nicht anmaßen, mich da rein zu versetzen. Das stimmt. Robert, nämlich der Ältere, behauptet, dass seine beiden Eltern ihn und alle seine Geschwister gehasst und missbraucht hätten.
Mhm.
Gut, dann kommt es zur Verhandlung von Robert, dem Älteren, und Robert gestand in seiner Verhandlung, den Familienmord begangen zu haben. Also erst hatte er sich noch auf unschuldig plädiert und jetzt gesteht er dann in der Verhandlung. Und er behauptete, dass er und sein Bruder die Tat für einige Zeit geplant hatten und beabsichtigten, einen Amoklauf außerhalb der Familie zu begehen, in der Hoffnung, dass es mit dem Massaker von Columbine mithalten kann oder sogar übertreffen würde.
Mhm.
Genau. Also schon sehr makaber, das auch als Grund anzuführen.
Ja.
Das Bruderpaar war besessen von Serienmördern und wollte durch einen Massenmord Ruhm und Bekanntheit erlangen. Und sie glaubten daran, dass ihr Leben danach in einen Film verwandelt würde. Finde ich auch schon mal richtig bezeichnend, also was dann so einem jugendlichen Kopf vorgehen kann. Also was sie da sich so für Traumbilder erschaffen haben. Und später im Gericht sagen die auch, dass sie angestrebt hätten, eine Wikipedia-Seite über sich zu halten.
Oh, nee.
Ich kann nur sagen, das ist schwieriger als gedacht. Selbst wir als Autoren werden ständig gelöscht, weil es scheinbar wir nicht relevant genug sind. Hast du eine Wikipedia-Seite?
Ich habe eine Wikipedia-Seite, ja. Also ich keine Ahnung, wer die gemacht hat.
Krass.
Ja.
Nika, Fame. Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine Wikipedia-Seite zu bekommen, weil ganz viele Leute, die dann auch ständig löschen lassen.
Okay, also ich habe mich da gar nicht so damit...
Nee, das ist super, das ist toll, dass du einen hast.
Irgendwie sagt ihr mir das, dass ich da bin. Das hatte ich bis dahin gar nicht selber mitbekommen.
Das ist... Sowas solltet ihr anstreben übrigens, ja. Wikipedia-Seite, weil Autor, nicht weil Mörder. Genau. Gut, weiter. Robert gesteht dann eben auch, dass er und sein Bruder vorhatten, die Leichen ihrer Familie zu zerstückeln, sie in Lagerbehälter zu legen und auf dem Dachboden ihres Hauses zu verstecken. Ich möchte mir das nicht ausmalen.
Nein, ich auch nicht.
Oh, ich krieg direkt Kopfschmerzen. Er erklärt dann eben auch, dass sie vorhatten, das Familienauto zu stehlen, jeweils 5 zufällige Personen an mehreren Orten zu erschießen, zu töten und schließlich so auf mindestens 50 Menschen jeweils zu kommen, also insgesamt mindestens 100. Sie haben irgendwie diese Zahl 100 im Kopf.
Also wir teilen das da mal schön rein.
Genau. Ja. Also sie haben diese 100 im Kopf. Sie denken, dadurch kriegen sie einen Film, Wikipedia, Netflix-Serie, you name it. Robert erzählte dann auch, dass er sich selbst als eine kaltblütige, erbarmungslose Figur von sich selbst erfunden hat und am Abend der Tötung eben den Schalter umgelegt hat. Also er hat diese Figur im Kopf, wie er gerne wäre, wie so ein Computerspiel, und legt dann einfach den Schalter um. Ist dann nicht mehr er selbst, sondern er ist diese gewissenlose Figur an diesem Abend.
Wenn das dann noch von irgendeinem Psychologen bestätigt wird, dann bekommt er noch irgendeine Strafminderung, oder?
Wahrscheinlich wird dann noch irgendwas festgestellt. Okay. Genau, er ist dann eben diese Person und muss selbst nicht mehr über seine Taten nachdenken. Robert Bever bekannte sich schließlich in jeder Sicht schuldig und wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Ja, das hätte ich auch gemacht. Was willst du dann noch bewähren? Der jüngere Bruder, der ältere Bruder versucht in der Verhandlung des jüngeren Bruders, alle Verantwortung auf sich zu ziehen. Er sagt, hey Leute, lasst ihn da mal voll raus. Ich war's und ihr habt mich schon lebenslänglich hinter Gitter gebracht. Was wollt ihr noch? So ungefähr. Und der kann sich angeblich nicht erinnern, dass er den Jüngeren jemals mit einem Messer in der Hand gesehen hat. Also er tut so, nee, der hat wirklich niemanden verletzt. Ja. Und er hat aber zugegeben, dass Michael eben dabei geholfen hat, die anderen Kinder dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Und die Crystal sagt eben auch aus, dass nur Robert auf sie eingestochen hätte. Deswegen ist es die Verhandlung von Michael gar nicht so einfach.
Mhm.
Ja, aber wiederum andere Zeugen sagen, dass Crystal ihnen gesagt hätte, beide Brüder hätten auf sie eingestochen.
Ah, das ist natürlich interessant.
Also es ist auch schwierig dann der Prozess.
Ja.
Und dann Michael Bever wurde dann aber eben auch vor Gericht mit der Möglichkeit der Bewährung, aber dieses Mal zu lebenslanger Haft verurteilt, was ich auch eine gute Strafe finde, ein Strafmaß, also kann noch zur Bewährung ausgelegt werden, also vorzeitig entlassen werden. Ja, die beiden sind also immer noch im Gefängnis. Die Story ist hier aber noch nicht ganz zu Ende, denn im nächsten Jahr, am 6. Juli 2016 wird berichtet, dass Robert Bever einen Selbstmordversuch unternommen hat. Also der Ältere, der mit dem irren Blick, hat versucht, sich in seiner Zelle mit einem Bettlaken aufzuhängen.
Ja. Hat sich dann doch ein bisschen anders vorgestellt, sein Leben, ne?
Vielleicht war es dann doch nicht so toll. Das medizinische Personal hat ihn dann abgeschnitten, also mit seinem Bettlaken, und ja, er hat überlebt. Angeblich gibt es aber immer wieder Angriffe im Gefängnis auf ihn. Ich frage mich, warum.
Ja, kann ich mir auch nicht erklären.
Ja, ich habe dann noch ein bisschen versucht rauszufinden, was mit Crystal und Autumn so heute, wie die so leben.
Ja.
Aber es ist da relativ wenig Infos im Internet, und ich finde es eigentlich auch gut, wenn wir ihre Privatsphäre wahren und da nicht so rumstochern.
Das stimmt.
Ja, was ich aber noch richtig gut und fast ein kleines Mini-Happy-End finde, ist, dass die Stadtverwaltung von Broken Arrow sich da richtig Mühe gegeben hat, Geld zu erwerben, um dieses Haus zu... Die haben so eine Foundation gegründet, also die haben gesammelt und wollten dieses Haus der Bever-Familie eben kaufen, damit sie daraus so eine Gedenkstätte machen können. Ich meine, wer würde da auch noch einziehen, in so ein Horrorhaus, Und die haben es aber eigentlich nicht geschafft, und die wollten das halt abreißen, und dann ist aber glücklicherweise dieses Haus bei einem Brand zerstört worden. Vielleicht hat auch jemand nachgeholfen.
Okay.
Und dann haben sie es eben doch noch geschafft, da irgendwie das abzureißen, den Rest. Und am 27. März 2019 wurde der Bever Family First Responders Memorial Park in einer offiziellen Zeremonie eingeweiht. Es ist total süß, es ist ein kleiner Park, da schlängelt sich so ein Weg durch so einen Grashügel. Und da stand eben ehemals dieses Haus. Und ja, es ist eine sehr schöne Gedenkstätte für die Opfer. Und noch eine letzte schöne Nachricht zum Fall. Der Hund Sally, der der Familie gehört hat, ein Dackelmix, der lebt nun bei den Nachbarn.
Ah, okay.
Mini Happy End zum Ende. Ja.
Die hatten ja auch Katzen, ne? Sagtest du am Anfang nicht irgendwas mit Katzen, dass die Mutter denen irgendwas aufgefunden
hat? Ja, die hatten auch zwei Katzen. Stimmt, was ist aus denen geworden?
Was ist aus den Katzen geworden?
Das muss ich nochmal googeln. Verdammt, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Was ist eigentlich aus deinem Hund geworden?
Warte, schläft schon.
Ja, dein Hund, ja. Da haben wir ausquartiert.
Genau.
Ja, das war mein Verbrechen. True Crime. Also mich hat es lange beschäftigt.
Ja, also mich wird es, denke ich, diese Nacht bestimmt sehr beschäftigen.
Ja, es tut mir leid.
Nein, ist ja gut. Also ist ja immer wieder unfassbar, was im wahren Leben passiert und zu was Menschen fähig sind.
Unglaublich, auch diese süßen Kinder. Also ihr müsst das mal googeln, außer es ist bei euch jetzt gerade nachts um zwei und ihr wollt gerade ins Bett gehen, dann vielleicht nicht. Naja. Nika, hast du uns heute eine Verschwörungstheorie mitgebracht?
Ja.
Oh mein Gott, wie komme ich nur darauf?
Ah, schön. Ich dachte, aus aktuellem Anlass würde sich vielleicht anbieten, mal die Verschwörungstheorien von dem neuartigen Coronavirus aufzugreifen.
Coronavirus, ja. Ich schaue mir fast täglich den Live-Ticker an, weil ich immer noch denke, das ist die perfekte Vorlage für einen Zombie-Film.
Ja, genau.
So fangen Zombie-Filme an, Leute. Es ist super creepy.
Das stimmt. Was natürlich schwierig ist, ist ja bei jedem Tag wieder dann neue Erkenntnisse dazu und aufkommen. Ne? Man kann jetzt nur diesen aktuellen Stand jetzt heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, kann ich nur wiedergeben. Ne?
Kann man sich mal vorstellen, es gibt für Fußballspieler normalerweise Live-Ticker und jetzt gibt es für ein Coronavirus einen Live-Ticker.
Ja, super, ne?
Creepy.
Ja.
Sehr erschreckend. Okay, also, ich bin gespannt.
Ich würde sagen, am Anfang fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, wie eigentlich alles so seinen Anfang genommen hat damit. Nur mal ganz kurz angerissen. Also diese schwere Lungenkrankheit aus China sorgt ja nun schon seit Wochen für Aufsehen, ne? Und weil es eben da so viele Wissenslücken noch darüber gibt, bietet das natürlich den perfekten Nährboden für Verschwörungstheorien und unseriöse Aussagen.
Jeder weiß irgendwas, sein deshalb Wissen wird weitergegeben.
Also ganz kurz mal, wie alles begann. Im Dezember 2019 registrierten die chinesischen Behörden eine Anhäufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache.
Im September?
Oder im Dezember?
Im Dezember.
Habe ich September gesagt?
Ich war mir gerade nicht sicher. Aber Dezember,
Im Dezember, Entschuldigung. Als Ursprungsort wird ein großer Markt in Wuhan vermutet. Das ist eine Metropole mit etwa 11 Millionen Einwohnern.
Für chinesische Verhältnisse eine Kleinstadt.
Ja.
Ja.
Aber so 11 Millionen, ne,
Ja,
ist ja
ganz kleine
schon,
Stadt
genau.
für die. Ja.
Und auf diesem Markt werden eben neben Fleisch aus herkömmlicher Landwirtschaft und lebenden Tieren und Fischen auch Wildtiere verkauft. Wo man halt vermutet, dass da die erste Ansteckung von einem Wildtier, ne, ja, vonstatten ging. Am 6. Januar 2020 ist die Zahl der Erkrankungen bereits auf 59 gestiegen. Also es geht dann schon relativ schnell, wenn man da erstmal nur von diesem Markt ausging, was aber ja noch nicht hundertprozentig bestätigt ist, dass es dann tatsächlich von da kam. Also die Wahrscheinlichkeit ist
Ja,
hoch, aber
sieht so aus, ja.
genau. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschäftigt sich erstmals damit, im Januar halt. Und bis dahin wusste man nur, dass die Lungenentzündung durch Viren ausgelöst wird.
Aber das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Also du erzählst
Ich
jetzt. Sind
wollte nur
erstmal
noch
die
mal
Fakten
kurz,
und dann.
genau,
Ja, also ich
genau.
bin gespannt, was da dahinter steckt.
Am 9. Januar identifizierten chinesische Experten den Erreger als das neuartige Coronavirus.
Es
Ja, dann
ging
hat
nach
es
der
halt einen Namen bekommen und
Biermarke,
genau.
wie die Biermarke. Schön.
2 Tage später meldete die Metropole Wuhan den ersten Todesfall und 7 Patienten waren in einem kritischen Zustand. Als erster Fall im Ausland wird das Virus am 14. Januar in Thailand nachgewiesen. Also das ist immer heutzutage durch den ganzen Reiseverkehr, ne, kannst du da echt
Ja.
nichts machen. Das,
Es geht so schnell,
genau.
Flugzeuge. Und sagst du auch noch zu den Toten, wer da stirbt? Weil es ist eher so eine bestimmte Gruppe, die sterben,
Also
nicht
vorwiegend alte
genesen. Alte
Menschen
Menschen.
oder mit einem Schwangere oder mit einem nicht so guten Immunsystem. Aber
Ja.
das hast du ja normal bei Grippe auch.
Ich habe gehört, dass auch sehr viele Diabetes-Kranke gestorben sind.
Genau.
Also denkt
Also
man
wenn
ja
eben das
eigentlich,
Immunsystem nicht so,
Diabetes ist jetzt
ja.
heutzutage nicht mehr so der kritische Faktor, aber
Ja.
tatsächlich,
Ja.
das ist schon schlimm.
Genau. Am 20. Januar berichten chinesische Experten, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Also damit bekam eben dann die Krankheit eine ganz andere Dimension. In Wuhan ist die Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen auf 200 gestiegen. 3 Menschen sind daran gestorben. Bei einem US-Bürger, der von einer Reise aus Zentralchina zurückkehrt, wird eine Infektion mit dem Coronavirus
Die
nachgewiesen. Also dann ist es
Amerikaner,
auch
die sind
schon
auch
anders.
einfach immer die
Aber
Ersten.
genau. Also von nun an ist eine Pandemie möglich. Also eine sich weit ausbreitende und ganze Landstriche, länderumfassende Seuche. Also eine Epidemie großen
Ja,
Ausmaßes ist
schrecklich.
ab jetzt möglich. Der Notfallausschuss der WHO berät über das Coronavirus. Also trotz der schnellen Zunahme der Infektionen wird aber keine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen, weil, also sie sehen halt noch nicht dieses große Risiko jetzt da gekommen. Ne? Und der Ausschuss empfiehlt aber, dass sich die Staaten schnell und umfassend gegenseitig informieren. Wuhan wird abgeriegelt. Hätte vielleicht schon eher passieren sollen. Ne?
Wärst du da in charge gewesen, hätte man dich gefragt, du hättest gemacht.
Ja, nein, ich sage, hinterher ist man immer schlauer, aber das ist ja auch schon
Ja.
eine krasse Maßnahme, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Also um eine weitere Ausbreitung in China und der Welt zu verhindern, wird praktisch die Reisefreiheit im Großraum Wuhan stark eingeschränkt. Also das bedeutet, Flughafen, Bahnhof werden abgeriegelt, der Autoverkehr wird kontrolliert und diese Maßnahmen wurden dann in den folgenden Tagen immer weiter räumlich ausgedehnt. Am 24. Januar wird das Virus erstmals in Europa nachgewiesen. In Frankreich haben sich 2 Menschen während einer China-Reise
Oh nee,
angesteckt.
was macht ihr auch? Sagt diejenige, die schon dreimal in China war, also ich.
Also das Gesundheitsministerium bestätigte dann außerdem einen 3. Patienten, bei dem es sich um einen nahen Verwandten einer der beiden Reisenden gehandelt hat. Also dem war jetzt schon klar,
Also schon
es
durch auf
geht,
Dritte übertragbar, schon
genau.
sehr kritisch.
Mittlerweile gab es dann auch Fälle in den USA, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Nepal, Singapur, Taiwan und Australien.
Oh
Also es
nein.
ging dann schon mal schön voran. Die chinesische Regierung weist zusätzliche Maßnahmen an. Also im gesamten öffentlichen Verkehr an Bahnhöfen, Flughäfen und Busbahnhöfen sollen Messstationen eingerichtet werden.
Habe ich gesehen, die scannen dann so die Körpertemperaturen. Ne? Das war bei
Genau.
mir auch mal, als ich in China 2007 studiert hatte. Da habe ich ein Semester studiert und da war auch, glaube ich, SARS oder irgendwas. Und dann haben die uns auch in den Flughäfen immer die Temperatur gemessen, aber über ein Video, also die haben uns jetzt nicht die irgendwie Stäbchen im Po, was auch besser war. Ja, die haben durch die Videokamera gesehen. 38,4 und
das haben sie auch bei deiner Einreise, haben sie das auch.
Genau. Und dann waren wir alle so blau auf dem Bildschirm und wenn jemand hohe Temperatur hat, dann ist er sofort rot gewesen, der Kopf und dieses Viereck, was um einen rum so aufgepoppt ist mit der Temperatur. Ja.
Okay. In 5 weiteren Städten in der Provinz Hubei wird der öffentliche Verkehr ausgesetzt und der Zugang zu den Autobahnen gesperrt. Also damit haben die Behörden dann insgesamt 18 Städte im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus isoliert.
Ach du Schreck.
Also das klingt schon krass, aber für uns ist es eben doch auch noch weit weg. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das wäre in Deutschland.
Ja.
Und die würden jetzt sagen, so, öffentlicher Verkehr und Autobahn gesperrt.
Ja, aber das ist doch krass, weil ich habe Bilder gesehen, das sieht aus wie so eine Geisterstadt.
Ja.
Und normalerweise in China, gerade in so einer Stadt, da kriegst du mal so 1 Quadratmeter auf dem Gehsteig.
Ja.
Aber sonst ist alles voll. Du kannst da nicht, gar nicht. Also da ist immer was los, auch nachts.
Ja. Also inzwischen sprechen dann zu diesem Zeitpunkt die chinesischen Behörden von ungefähr 2000 Infizierten und 56 Todesfällen. Ja. Und außerhalb des Landes gibt es eben nach Angaben der Europäischen Gesundheitsbehörde 38 weitere bestätigte Fälle.
Nein.
Die Zahl der Toten steigt sprunghaft auf 80 und innerhalb eines Tages klettert die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus auf 2744.
Das geht so schnell.
Also innerhalb eines Tages war das dann wirklich...
Das ging ja echt schnell.
Genau.
Oh, schrecklich.
Ja, und dann bestätigt das Bayerische Gesundheitsamt den ersten Fall in Deutschland. Mann aus dem Landkreis Starnberg.
Das habe ich gehört, das ist absurd, oder?
Wird medizinisch überwacht.
Denkst du in Bayern? Ja, da sind wir doch sicher.
Naja.
Da, wir in Bayern, kann nichts passieren.
Hat sich ja bei einer chinesischen Kollegin, ne, die in Deutschland war, irgendwie angesteckt.
Genau, das ist der Automobilzulieferer.
Also ja, das war halt jetzt nur mal so kurz zusammengefasst, wie es eben überhaupt seinen Anfang genommen hat.
Richtig krass. Genau, das war doch dieser Automobilzulieferer und die hatten eine Schulung und die kam auch, die Schulung durchführen sollte, die kam aus China und die war kurz zuvor in Wuhan.
Ja, genau.
Und die hat die dann angesteckt.
Genau.
Die sind ja jetzt auch noch, ich glaube, mittlerweile, also heute ist ja Mitte Februar, sind die, glaube ich, aus der Quarantäne schon entlassen worden.
Aber okay. War ja auch diese Sache mit diesem Kreuzfahrtschiff, ne?
Genau. Also da ist ja auch jetzt Mitte Februar, sind die auch immer noch unter Quarantäne.
Ja. Ne?
Kreuzfahrtschiff Diamond Princess heißt die, glaube ich, liegt vor Yokohama. In Japan und die hatten wohl einen Gast an Bord, der das hatte und der hatte dann mehrere angesteckt.
Ja.
Dann sind die alle unter Quarantäne gekommen. Mhm. Das sind ein Riesenschiff, 3700 Menschen mit Crewmitgliedern.
Mhm.
Und die waren dann 2 Wochen auf diesem Schiff gefangen, haben noch Essen bekommen und so, aber die durften auch ihre eigenen Zimmer nicht verlassen. Auf so einem Kreuzfahrtschiff kannst du dir vorstellen, die Innenkabinen, die haben noch
ganz
nicht mal
toll.
Licht. Die sind Tag und Nacht in dieser fensterlosen Kabine.
Und also selbst wenn du dieses Coronavirus nur hast, musst du dir dann irgendwas anderes, weil du überhaupt kein Tageslicht abkriegst.
Ja, ich frage mich auch, warum die nicht einfach irgendwo anders behandeln. Also
das
sind wohl 174 und weil sie jetzt gerade nochmal neue angesteckt haben, geht die Quarantäne gerade nochmal von vorne los. Also die werden jetzt insgesamt 4 Wochen da sitzen.
Super.
Es ist ein Albtraum. Also da müssten wir mal ein Buch drüber schreiben, Nika.
Ja. Ach Mann. Ja, und dadurch, dass halt noch so wenig über das Virus bekannt ist, verbreiten sich jetzt natürlich viele Verschwörungstheorien, gerade im Internet.
Ja, in unseren Köpfen.
Ja, also die verbreiten sich genauso schnell wie die Krankheit selbst.
Oh, ja.
Und da habe ich jetzt nochmal super Beispiele für euch.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Also die meisten von Ihnen beschäftigen sich mit der Herkunft des Erregers oder bringen dubiose Aussagen über seine Eigenschaften in Umlauf.
Ach was. So, wer hat das?
So wird zum Beispiel behauptet, dass der Coronavirus-Ausbruch sei weitaus schlimmer, als man uns glauben machen möchte. Und belegt wird das mit einer Reihe von Aussagen, etwa, dass Flüssigkeiten die Lebenskraft des Virus verlängern und verstärken würde. Das ist ja totaler Quatsch. Also diese Coronaviren, die werden zwar tatsächlich höchstwahrscheinlich durch Tröpfcheninfektionen übertragen, aber davon abgesehen können Flüssigkeiten diese Infektiosität eines Virus nicht steigern. Es kann sich, also dieser Virus kann sich praktisch außerhalb eines Wirts überhaupt nicht vermehren.
Okay, aber jetzt überleg mal, wenn das wirklich viel schlimmer ist, als wir es jetzt ahnen, dann wäre es ja eigentlich clever von den Regierungen, das runterzuspielen.
Genau so ist es.
Wenn es jetzt wirklich viel, viel schlimmer wäre, wenn die Regierung denkt, okay, in einem Jahr ist es 20% der Weltbevölkerung tot, die würden uns das niemals sagen, oder?
Das ist eben so typisch Verschwörungstheorie. Man weiß nicht, ist was dran.
Was wäre wenn?
Also ja, genau.
Ich glaube nicht, dass sie uns das sagen würden, weil Massenpanik, Hamsterkäufe, Leute erschießen sich gegenseitig. Eben. Das ist ja die nächste Konsequenz.
Eben. Also falsch ist auch die Aussage, dass das Virus einen starken juckenden Ausschlag hervorruft. Mhm. Das wurde auch am Anfang erzählt, aber das ist jetzt widerrufen worden. Eine weitere Verschwörungstheorie sind verdächtige Patente.
Patente.
Im Internet auffindbare Patente veranlassen zu der Annahme, dass das ausgebrochene Virus in Laboren entwickelt und bewusst der Öffentlichkeit ausgesetzt wurde.
Virenpatente?
Also um Impfungen zu vermarkten.
Ach du Scheiße, was wäre, wenn sich da wirklich jemand verrechnet hat und sich so dachte, ach ja, kleiner Virus, danach kaufen alle mein Medikament und dann puff,
genau.
Das ist einfach nicht mehr schnell behandelbar und 3000 Leute sind tot oder ach du Schreck.
Also tatsächlich existieren Patente auf bestimmte Gensequenzen der Coronaviren. Allerdings sind die Corona eine große Familie von Viren und keines der Patente bezieht sich auf das neue in China, auf die in China aufgetretene Variante. Aber da wird eben so gemunkelt. Ne? Es könnte da die Pharmaindustrie mit drin stecken und so weiter und so fort.
Die Pharmaindustrie, die habe ich ja generell im Verdacht immer. Generalverdacht.
Eine weitere Verschwörungstheorie ist die Gate-Verschwörung. Hast du das schon gehört?
Gate-Verschwörung.
Von Gates, Bill Gates.
Bill Gates!
Hast du schon gehört?
Nein!
Ja.
Erzähl!
Also, es gibt eben so eine andere dubiose Theorie, die den Unternehmer und Milliardär Bill Gates sowie seine Stiftung in ihren Mittelpunkt rückt. Also so wird die Tatsache, dass eines der Coronavirus-Patente vom englischen Birkbeich-Institut gehalten und dieses von der Bill und Melinda Gates Stiftung unterstützt wird, als Verschwörung der Impfindustrie dargestellt.
Nein. Aber der macht doch immer mit seiner Ehefrau so Spendenaktionen. Ja. Ist doch eigentlich so voll
aber
cool drauf.
Es wird eben jetzt erstmal so mit in den Raum geworfen. Ne? Also Gates würde von dem Coronavirus-Ausbruch profitieren, wird da behauptet.
Wieso profitiert er? Verstehe ich nicht. Kaufen dann Leute wieder mehr Windows-Rechner, oder?
Also gerade in dem Zusammenhang wird eben viel dann aus dem Kontext gerissen.
Aha.
Also zwar stimmt es, dass das Institut ein Coronavirus-Patent besitzt,
ja,
und die Bill und Melinda Gates Stiftung in der Vergangenheit das Institut finanziell unterstützt.
Ach so.
Das stimmt. Aber die Tatsache allein würde noch mal beweisen, dass Gates seine Stiftung von dem Virusausbruch profitieren, sondern zeigt eigentlich eher, dass die Stiftung Einrichtungen unterstützt und daran arbeitet, Epidemien zu verhindern.
Oder er ist auch so einer, der die Weltbevölkerung minimieren will, weil es so viele Menschen auf der Welt gibt, die die Welt umbringen.
Wer weiß.
Die wir geguckt haben an Weihnachten. Da haben wir doch hier gesessen mit dem Andi und haben diesen Film geguckt, diesen King auf irgendwas. Will ich jetzt auch gar nicht nennen. Und da ist doch auch, da wollen die doch auch alle Menschen töten und dann nur noch die Elite sollen.
Ja, stimmt. Jetzt fällt mir es wieder ein.
Ja.
Ah, wie hieß denn der Film?
So viele Bösewichte wollen das. Ja, so viele Bösewichte.
Ja,
das ist auch ein sehr guter Grund immer bei Buchautoren, die den für die Bösewichte nehmen immer.
Stimmt.
Als Motto.
Magst du noch eine Verschwörungstheorie über das Corona?
Gib mir mehr, ich will mehr.
Einen weiteren Hinweis auf mögliche Laborherkunft des Virus sehen andere in der Tatsache, dass in Wuhan das nationale chinesische Labor für Biosicherheit angesiedelt ist. Und das stimmt wirklich. Also so wird ein ehemaliger israelischer Geheimdienster zitiert, der vermutet, dass das Virus dieser Einrichtung entkommen sein könnte. Wie auch immer.
Ja, dann wäre es ja wirklich wahrscheinlicher, dass es ein Unfall war. Weil wie blöd wären die, wenn die das im selben Ort freisetzen würden, wo die ihr Labor haben.
Das würden sie aber natürlich ja dann öffentlich nicht zugeben.
Nee, aber es ist ja wie dieses Level 4 Labor. Das finde ich auch total krass. Da gibt es ja dieses eine Level 4 Labor, wo
das ist
alle
das. Das ist das, wenn du das meinst. Also richtig ist, dass eben in der Stadt seit Anfang 2015 tatsächlich das Wuhan Virologie-Institut eingeweiht wurde.
Ja.
Das ist das bislang einzige offizielle chinesische Labor der biologischen Schutzstufe 4.
Ah, aber es gibt ja, glaube ich, in vielen Ländern so Level 4 Laboren.
Aber hier genau in der Stadt ist es eben.
Und die sammeln dann in diesen Laboren alle Viren. Und die haben die unter der Erde einfach alle Viren, die es gibt.
Also nur diese Hochsicherheitseinrichtungen dürfen eben mit Biostoffen der höchsten Risikogruppe arbeiten, die laut der Biostoffverordnung eben schwere Krankheiten bei Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschädigte darstellen.
Wie krass ist das? Da gibt's
also hierzu zählen eben beispielsweise Ebola, Pocken, SARS.
Ja. Die Pest auch, ne? Also alle Viren, das habe ich auch gehört, dass sie wie krass, so ein kleines unterirdisches Gebäude und da schön dann in den Schränken.
Ja, ja, super.
Hier, ne? So ein bisschen Pest untersuchen.
Also gibt es eben vielleicht Sicherheitslücken in diesem Institut.
Das ist schon richtig krass. Also die müssen ja richtige Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.
Man fragt sich da jetzt ja natürlich dann auch, wie gefährlich ist eigentlich das Coronavirus, ne? Und generell können humane Coronaviren ganz unterschiedlich starke Beschwerden verursachen, von einer harmlosen Erkältung bis zu einer Lungenentzündung.
Mhm.
Das neue Coronavirus ruft zum Beispiel die typischen Anzeichen einer viralen Lungenentzündung hervor, also hohes Fieber mit Husten, Kurzatmigkeit bis hin zu schweren Atembeschwerden, Muskelschmerzen, Müdigkeit. Selten auch mal Kopfschmerzen oder ein Auswurf. Ne?
Okay.
Und viele Mediziner vergleichen eben dieses neue Virus mit dem SARS-Erreger, weil beide Erreger sind wohl zu 80% genetisch ähnlich. Und der SARS-Erreger führte ja vor rund 18 Jahren zu einer großen Pandemie.
Ja.
Und damals starben laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 774 Menschen weltweit.
Und dann kam Corona und hat die einfach mal in einer Woche so umgelegt.
Genau.
Ja, schön.
Ja, wie kann das Virus übertragen werden? Coronaviren sind oft zootonisch. Also das heißt, sie zirkulieren in Tieren und mutieren dann so, dass sie vom Tier zum Mensch überspringen können.
Die sind auch noch clever, verdammt.
Und die Tier-zu-Mensch-Übertragung schien bei dem neuartigen Virus sehr wahrscheinlich, weil der größte Anteil der anfänglichen Erkrankten eben auf diesem besagten Markt zurückzuführen
war. Dieser Fischmarkt, also wahrscheinlich auch ein Fisch war es, oder?
Also diese Wildtiere, sie gehen davon aus, dass es von Wildtieren.
Bei Ebola war es ja, glaube ich, eine Fledermaus oder irgendwie so.
Ja,
also,
ja, genau. Allerdings wird das Virus durch eine weitere Motivation nun eben nicht mehr wie üblich zwischen Tier und Mensch übertragen, sondern von Mensch zu Mensch. Und das macht eben diese aktuelle Krankheitswelle schwerer zu kontrollieren.
Das ist richtig bitter, ja.
Ja. Es haben sich sowohl medizinisches Personal als auch Familienmitglieder der Erkrankten angesteckt. Und teilweise haben diese das Virus auch auf weitere Personen übertragen. Also Sekundärinfektionen sind möglisch.
Also muss noch nicht mal mit jemand aus Wuhan da irgendwie Handshake gemacht haben. Du kannst das auch vom dritten und vom vierten kriegen.
Genau.
Das ist ja das eigentliche Gruselige, wenn man sagt, nur so ein komischer Fisch oder eine Schlange da kann dich anstecken. Aber
es ist halt so ist es eben jetzt schon. Der Fall. Also wie genau man andere Menschen anstecken kann, das wird auch noch weiter erforscht. Wahrscheinlich werden die Coronaviren vor allem über eine Kontakt- und Tröpfcheninfektion weitergegeben, also durch direktes Anhusten oder Körperkontakt mit kranken Personen. Nina.
Der muss sein jetzt.
Und eine reine Übertragung über die Luft wurde bisher nicht nachgewiesen, ist aber eben trotzdem noch nicht auszuschließen.
Ja. Das wäre bitter. Überleg mal, bis im Hotel dann irgendwie mal hustet in die Klimaanlage und der ganze Flur. Mhm.
Weil gerade in den letzten Tagen ist ja schon deutlich geworden, dass das Virus viel leichter übertragen wird, als anfänglich beim Ausbruch angenommen. Ne? Und das zeigen zum Beispiel auch die Fallzahlen, aber auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Berechnung der Basisproduktionsrate. Denn anhand dieser Rate versuchen die Forscher derzeit zu ermitteln, wie sich die Epidemie weiterentwickeln konnte. Also sie gibt praktisch an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Und die Schätzungen gehen hier allerdings noch sehr stark auseinander. Das liegt so zwischen 1,5 bis leicht über 5.
Aber es muss ja auch am Lebensstil liegen. Also hat es ja unterschiedliche Lebensstile. Kann ja einer, der immer so ein Siedler ist, kann ja jetzt niemand groß anstecken, aber jemand, der irgendwie drei Hobbys hat und in zwei Sportvereinen rumhüpft, der steckt ja viel, viel mehr an.
Ja, also es ist eben noch vieles unklar, ne? Und das macht es eben gerade für die Verschwörungstheorien dann so einfach. Also vereinzelt wurde eben berichtet, dass Infizierte den Virus übertragen haben, die noch gar keine Symptome selbst gezeigt haben.
Oh nein, wir sind alle nicht sicher.
Richtig, und das ist eben ein wichtiger Faktor für die Bewertung, wie leicht sich die Krankheit ausbreiten kann. Also gerade bei diesem, bei dem deutschen Fall, ne, mit in Bayern, schien ja die Chinesin, die den deutschen Kollegen angesteckt hat, anfänglich auch keine Symptome zu haben. Also das wurde zumindest behauptet. Mhm. Es wurde behauptet, sie habe erst auf ihrem Rückflug nach China Symptome entwickelt.
Das habe ich auch gelesen, stimmt. Das
allerdings stellte sich diese Information nämlich zwischen als falsch heraus. Die Chinesin soll sich schon während des Aufenthalts hier in Deutschland müde gefühlt haben und Muskelschmerzen gelitten haben und Paracetamol gegen ihr Fieber eingenommen haben.
Kennst du das auch, wenn du sowas liest und dann denkst du direkt, oh Gott, mein Kopf ist so heiß, meine Muskeln tun weh.
Ja, stimmt.
Soll ich mal in Quarantäne gehen?
Aber das schließt eben nicht aus, ne? dass es in anderen Fällen dann eben doch zu einer Übertragung noch während der Inkubationszeit kommen kann.
Die ist 14 Tage, ne?
Aktuell liegt es bei 14 Tagen.
Ja, deswegen sind die sind halt immer noch an. Ja.
Genau. Ja, was hilft eigentlich gegen den Virus, ne? Isolation.
Ach, schön. Tschüss, ich gehe dann mal.
Und mittlerweile gibt es halt einen verlässlichen Test, mit dem die Krankheit diagnostiziert werden kann. Und bei betroffenen Patienten können die Symptome bisher aber eben nur mit den üblichen Medikamenten behandelt werden. Also Grippemitteln und da gibt es halt noch nichts. Und
also auch nicht die in der Verschwörungstheorie da wahrscheinlich da was mit zu tun haben. Die haben jetzt auch nicht irgendwie da
profitiert. An der Impfung wird ja noch geforscht. Und also das sind erstmal normale, übliche Medikamente.
Ist wohl in die Hose gegangen.
Also in einer Studie, die kurz nach dem Ausbruch gestartet wurde, wird jetzt eine Kombination aus Mitteln getestet, die beim SARS-Virus einen möglichen Nutzen gezeigt hat. Mhm. Aber da gibt es noch keine Ergebnisse dazu.
Okay.
Laut Stand heute, muss ich dazu sagen. Der Podcast wird heute aufgenommen und Ja. Das kann ja in 2 Tagen schon ganz anders aussehen.
In 2 Tagen ist Valentinstag.
Und an einem Impfstoff wird geforscht. Und dazu gab es eben auch erste Entwicklungen bei diesem SARS-Virus. Und dieser Impfstoff wurde dann aber nicht zu Ende entwickelt, weil der Ausbruch der Krankheit gestoppt wurde. Da haben die dann einfach nicht mehr diese Forschung beendet.
Und das ist jetzt vielleicht das Fatale daran, oder?
Hm.
Wenn die das gemacht hätten?
Genau.
Aber wie muss es denen gerade gehen? Diese ganzen Forscher, die müssen Tag und Nacht arbeiten. Die kriegen vielleicht mal 4 Stunden Schlaf, oder?
Action.
Also in der Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken.
Genau. Und daher, also wie lässt sich die Ausbreitung verhindern? Man weiß ja nun schon, in China wurden Großstädte abgeriegelt. Ja. Einige Fluglinien haben ihre Flüge von und nach China eben vorerst gestoppt und fliegen das chinesische Festland gar nicht mehr an.
Das finde ich so krass. Du kannst ja nicht alle unter Generalverdacht stellen.
Und das ist ja auch wirtschaftlich für China.
Ja.
Ist das echt
eine Katastrophe.
Also ne, die Börse dort, die ist...
Ich meine, wir haben ja auch nicht genug mit dem Brexit gerade hier. Echt. Also, und dann kommt auch noch hier Corona. Also,
und das, was du vorhin schon sagtest, mit diesen Wärmebildkameras an Flughäfen, ne? Und da zeigt aber zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2015, dass diese Maßnahmen nicht sehr effektiv sind. Sinnvoller wäre zum Beispiel die Kontrolle bei der Ausreise.
Ah.
Und die WHO hat nun auch einen internationalen Gesundheitsnotstand aufgerufen. Das heißt also, dass die Mitgliedsländer ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus untereinander koordinieren müssen.
Das finde ich aber gut, die müssen sich auch mal absprechen.
Ja,
also
richtig.
Natürlich ist ja jemand wie Nordkorea wahrscheinlich gleich mal nicht von der Partie, aber der Rest hoffentlich.
Genau. Ja, und daher, also zur aktuellen Lage, würde ich da jetzt gar nichts weiter sagen, weil sich das ja nach der Aufnahme des Podcasts schon wieder verändern kann. Ne?
Ja, aber ich habe gehört, auch krass, dass also auch in Deutschland ganz viele Bogen, einen großen Bogen machen, um Menschen, die irgendwie asiatisch aussehen. Also die Deutschen denken so,
also das ist auch, ne?
Da ist ein Asiate, ich gehe mal lieber auf die andere Straßenseite.
Ja.
Das ist auch so psychisch, glaube ich, gerade.
Die Menschen machen sich dann sehr schnell verrückt.
Ja, und für die armen Asiaten hier in Deutschland.
Das ist denn wirklich, weil eben so vieles noch im Zusammenhang mit der neuartigen Erkrankung noch unklar ist.
Ja,
ne? Also zum Beispiel wissen wir noch nicht den Zeitraum der höchsten Ansteckungsgefahr. Mhm. Wir wissen den Verlauf der Krankheit noch nicht. Also wir kennen den noch nicht. Also es ist auch so, dass es Tote gibt.
Ja.
Und eben den Zeitraum, in welche Erkrankte überhaupt infektiös sind.
Ja, okay, aber gestorben sind ja hauptsächlich die schon Vorerkrankungen hatten.
Ja.
Der eine hatte irgendwas am Herz und sehr viele mit Diabetes.
Also eigentlich wie bei unseren Kindern, die wir kennen.
Heutzutage denkst du, Diabetes ist eigentlich kein Problem mehr.
Genau.
Und dann, ja.
Bisher kann man eben nur sagen, dass die Infizierten, die bestätigt werden, ebenso wie die Todesfälle, die Zahl immer mehr steigt. Genauso wie die Zahl unerkannter Infektionen eben gar nicht ermittelt werden kann. Also viele haben das ja auch, die gar nicht registriert werden.
Oh, ich denke, die haben eine Grippe, oder? Normale Grippe.
Und ein großer Teil der Verstorbenen hat eben bereits ein angeschlagenes Immunsystem oder war sehr alt. Aber, das würde ich eben jetzt nochmal mit sagen wollen, vergleicht man die Sterblichkeitsrate, also die Zahl der Infizierten, die an der Krankheit sterben, des neuen Coronavirus mit früheren Epidemien, scheint es aktuell noch geringer zu liegen.
Ist es so? Mir kommt das richtig viel.
Also gerade das Risiko für eine normale Grippe ist viel, viel, viel höher. Ne? Gerade die Grippewelle 2017, 2018 hat nach Schätzungen rund 25.100 Menschen in Deutschland das Leben gekostet.
Ja.
Und wenn man das zu der aktuellen Zahl natürlich jetzt erstmal weltweit vom Coronavirus, es ist halt jetzt was Neues, was wir noch nicht kennen und das schiebt natürlich erstmal Panik.
Ja.
Obwohl zum aktuellen Stand eben die Influenza viel gefährlicher ist und in Deutschland natürlich viel verbreiteter.
Okay. Ja, gut.
Ja.
Was denkst du denn bei den Verschwörungstheorien, was am wahrscheinlichsten ist? Von denen, also wir hatten ja, ist von einer Firma, die eigentlich den Impfstoff verkaufen wollte, freigesetzt worden, aus Versehen aus diesem Level 4-Labor.
Das würde ich denken.
Ja, ne, das hat sich, denke ich, auch gerade, das ist...
Weil das würden die ja nie zugeben.
Ja. Das würden die nicht zugeben und es muss ein Unfall sein, sonst hätten die es in irgendeiner Stadt, sonst hätte ich ja in Shanghai gemacht, wenn ich die wäre.
Und das ist ja echt ein großer Zufall, das ist da in dieser Stadt. Ne? Und
das klingt
so sieht's
mir auch
aus.
Ein bisschen wahrscheinlich, das mit Bill Gates ist halt ich ein bisschen zu
wie gesagt, er setzt sich ja eher dafür ein, dass da...
Aber was es auch für Auswirkungen hat, ich habe jetzt gehört, dass die Formel 1 abgesagt wurde in Japan, glaube ich. Gott, bitte korrigiert mich oder korrigiert mich nicht, aber... Ich möchte jetzt auch nicht 10 Mails dazu haben zu allen meinen Sachen, die ich heute falsch gesagt habe. Also ich glaube Japan wurde diese Formel 1, wie sagt man das, das Formel 1 Rennen an dem Wochenende abgesagt, aber die Olympischen Spiele noch nicht.
Ah, okay.
Die sind aber auch erst im Sommer. und vom 1. April.
Uns bleibt nur abzuwarten, ja, ne, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ja, dass eben da dieses Labor ausgerechnet in Wuhan ist, wo das, das ist schon, es könnte was dran sein. Ja. Aber man weiß es
nicht. Man weiß es nicht, ja.
Und es gibt auch noch mehr Verschwörungstheorien, das sind jetzt erstmal nur so die größten, die ich... Und dann wird nächste Woche wird eine neue Verschwörungstheorie noch auftauchen und durch das Internet ist es ja immer dann ganz schnell, dass sich solche Falschaussagen, ne, oder
direkt verbreitet. Also genau, ich meine Twitter, ja, you name it, wird da alles mal gleich weiter getwittert.
Genau.
Genau, aber was haltet ihr denn für am wahrscheinlichsten? Schreibt uns doch gerne, wenn ihr dazu oder eine neue Theorie habt. Vielleicht habt ihr ja die Verschwörungstheorie, die wir dann in der nächsten Folge nachliefern müssen. Genau, wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse eingerichtet und einen Instagram-Account. Da könnt ihr uns folgen. Und zwar ist das murderqueens.podcast, der Instagram-Kanal, und die E-Mail-Adresse murderqueens.podcast@gmail.com.
Genau. Also wenn ihr Anregungen für uns habt oder mal Wünsche, welchen Fall wir uns mal näher anschauen sollen. Ja. Ne, und ja.
Ja, das, wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Richtig. Ja. Das war ja unsere erste Folge und es hat uns auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch.
Genau. Ja, zum Abschluss haben wir auch noch einen Fun-Fact. Wir haben nämlich überlegt, dass wir bei jeder Folge, damit wir nicht so auf einer deprimierenden Note, oh Gott, dieser Virus, er wird uns alle umbringen, enden.
Ja.
Wollen wir bei jeder Folge noch einen Fun-Fact zum Ende bringen. Und der heutige Fun-Fact ist die alternativen Vorschläge, wie wir diesen Podcast nennen wollten, also alternative Podcast-Titel. Da hatten wir nämlich total gebrainstormt. Aber jetzt mal ehrlich, Murder Queens, das ist sehr bezeichnend und das bringt sie auf den Punkt.
Ja.
Aber was wir noch hatten war, alles vor dem ersten Kaffee ist Notwehr.
Genau.
Ist natürlich ein bisschen makaber, weil klar, wir erzählen mal hier vom kleinen Massenmord und dann...
Ja.
Und das war's von uns, alles vor dem ersten Kaffee ist Notwehr. Das kann natürlich nicht machen, deswegen haben wir das verworfen. Dann hatten wir noch den Namen Today's Mood is sponsored by Coffee. War auch ein bisschen lang und wäre auch vielleicht ein Tick makaber gewesen. Und zuletzt noch, andere Podcasts sind auch scheiße. Den Humor hätte vielleicht nicht jeder, den hätten wir verstanden, aber ja, wahrscheinlich spricht nicht jeder ironisch, deswegen. Ah, Murder Queens ist echt gut. Oder was denkt ihr? Also ich denke, Murder Queens ist einfach der perfekte Name für unseren Podcast. Ich meine,
leicht zu merken.
Genau. Und wir interessieren uns dafür.
Mhm.
Und so. Genau. Ja, wenn ihr vielleicht ein paar Trippelschritte oder Bellen gehört habt bei der Folge, keine Einbildung. Es ist dieser unglaublich aktive Hund hier im Hintergrund, der Buddy mit seinen mini kurzen Beinchen.
Ja. Wir zeigen euch, gerade bei Insta oder so, können wir ja mal ein Bild von Buddy mit hochladen. Ne? Ja. Ist eine Mischung aus Dackel und Jack Russell.
Ja, und er hat diese Dackelbeinchen und er ist einfach so putzig. Und er hat eine Persönlichkeit so groß wie ein Benner Sennenhund. Er ist so klein. Und er ist auch immer am hin und her tippeln. Man hört es immer tippel, tippel, tippel.
Aber jetzt lebt er gerade.
Wir müssen ihm auch mal ein Mikro geben.
Ja, genau.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann nehmt euch doch mal 2 Minuten Zeit für eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter, also wo ihr uns gerade auch hört, bei Apple oder Spotify. Das hilft uns nämlich total.
Würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, da werden wir noch ein bisschen sichtbarer werden und können noch mehr Folgen produzieren.
Genau.
Das war jetzt unsere erste Folge und wir versprechen, wir werden besser. Guckt vielleicht nochmal bei einer hinteren Folge rein, bei einer aktuelleren. Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht heute.
Mir
auch. Ja, oder wenn ihr eben noch mehr von Anregungen habt, kontaktiert uns.
Genau.
E-Mail, Fragen, Instagram.
Feedback. Wir immer her damit.
Immer dazulernen.
Richtig.
Genau.
Wir werden immer bemüht sein, uns zu verbessern und euch spannende Fälle zu liefern. Ich bin schon total gespannt. Nächstes Mal machst du ja dann Verschwörungstheorie.
Genau.
Und ich habe schon einen Fall, würde ich schon.
Du hast einen Fall und ich habe vorbereitet meine liebsten Verschwörungstheorien. Habe ich wenn du aufgepasst hast, am Anfang schon einen Hinweis gegeben, welche meine liebsten sind.
Ja, genau.
Ich freue mich auch total. Und ja, dann zum Abschluss bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt daran,
in jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, komm, sag auch noch Tschüss.